Rede des Monats, Universitätsbibliothek Freiburg.
Karl Lehmann hielt seinen Vortrag »Die Auferstehung Jesu Christi in der heutigen Theologie« am 15. Juli 1971 in der Katholischen Akademie der Erzdiözese Freiburg im Rahmen einer Tagung, die sich speziell an Künstler richtete und unter dem Titel stand »Die Auferstehung Jesu Christi in Theologie und Kunst«. Ziel der Tagung war es, die Darstellung und Deutung des Themas des auferstandenen und verklärten Herrn in der christlichen Kunst und in der Theologie zu reflektieren.
Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich möchte an den Beginn zunächst einmal zwei verschiedene Bilder, diesmal im Wort stellen, um die Situation zu kennzeichnen, vor der man steht, wenn man über Auferstehung Jesu Christi heute reden muss. Vor Jahren, 2 bis 3 Jahren, war eine Umfrage in groß angelegtem Stil über die Vorstellungen der Gläubigen beim Gedanken der Auferstehung Jesu Christi. Und das zusammenfassende Ergebnis im Durchschnitt formuliert heißt, Jesus war nur 3 Tage tot. Dann ist er auferstanden und hat sein Grab verlassen. Es steht ja in der Bibel, dass er nach Ostern mit seinen Jüngern gegessen, getrunken und gesprochen hat. Dann ist er zu Gott zurückgekehrt. Ein unbestimmtes Bild, aber in manchem doch sehr deutlich, weil es auch naturalistische Züge hineinträgt, einer Rückkehr zu Gott, eines Zurückkommens aus dem Tod, eines Sichverhaltens wie vorher im Leben, durchaus auch theologisch bedenkliche Aussagen. Und ein anderes Bild eines italienischen Dichters, Luigi Santucci, der schreibt, dies Dogma vom Auferstandenen sei unter allen Dogmen das mit der stärksten Kindermärchenfarbe. Und die Versuchung, die es für mich barg, war immer die, mich zu sehr in es zu verlieben und dadurch das ganze Christentum nur als ein wunderbares Märchen zu sehen. So wie mir das Christentum erschien, eingeklammert zwischen 2 Märchen, das von der Krippe und das von der Auferstehung, habe ich die Verführung erlebt, dass die ganze Frohbotschaft vom mythischen Abgrund einer Legende verschlungen würde, vom mitreißenden Strudel einer Fabel, der schönsten aller Fabeln. Ich will noch mehr bekennen, ganz im Vertrauen. Die letzte Seite des Evangeliums, die Auferstehung, hat bewirkt, dass ich während einer zum Glück kurzen Jahreszeit meines Lebens außerhalb des Glaubens gelebt habe. Wer in solcher Weise die Wirklichkeit der Auferstehung in das wunderbare und vielleicht märchenvolle Reich der Fabel und der Legende, die ihren eigenen Rang und Platz haben im Leben und Denken des Geistes, hineinsieht, der kann auch, wie dieses Zitat zeigt, an der Realität dessen vorbeigehen. Also eine oft grobschlächtige Darstellung bis zu naturalistischen Aspekten und eine fast traumhafte, ideale Welt der Auferstehung, zwischen denen der Weg gesucht werden muss, Auferstehung Jesu Christi als eine eigene Wirklichkeit zu begreifen und zu verstehen. Das Thema ist so formuliert, die Auferstehung Jesu Christi in der heutigen Theologie, dass ich mich sehr vielfachen Beschränkungen veranlasst sah. Das hängt auch mit dem Ziel dieser Tagung zusammen. Es ist ganz unmöglich, erstens hier das verschiedene, große, breite Spektrum der diversen Theologien der Auferstehung Jesu Christi in den Konfessionen quer durch sie hindurch zu zeichnen. Es ist zweitens ganz unmöglich, die vielen schwierigen Probleme der Textauslegung einzelner Perikopen, einzelner Aussagen darzulegen. Und es ist drittens noch schwieriger, aus dem allem eine Art zuverlässige, von allen angenommene, Synthese darzubieten. Ich habe deswegen versucht, eine etwas kühne Synthese aus vielen einzelnen Studien, Beschäftigungen mit der Sache heraus einmal zu probieren, und zwar in Richtung des Problems, wie es besonders Ihnen in Ihrer ganz konkreten künstlerischen Arbeit besonders liegt, nämlich die Frage nach dem Wirklichkeitsverständnis der Auferstehung Jesu Christi. Ich werde also viele Einzelprobleme, die wir dann in der Diskussion anreißen können, ausblenden müssen, sondern will einmal versuchen, die Frage nach der besonderen Art, nach dem eigen gearteten Stil dieser Wirklichkeitsweise zu fragen, weil das vereint ja hier vielleicht Theologie und Kunst am allermeisten, dass es um eine Wirklichkeit geht, von der man nicht von vornherein weiß, wie sie ist und was sie ist. Sie muss jedes Mal erst wieder gefunden werden, für den Theologen durch das Wort und für den Künstler durch alle möglichen Weisen aktiver Veranschaulichung und so weiter. Wir sind ja vielleicht Künstler und Theologen, und die Künstler vielleicht aufgrund und auf Kosten und Schuld der Theologie vor derselben Frage. Wir sind allzu sehr gewohnt, die Auferstehung Jesu Christi nur im strikt historischen Horizont eines Wirklichkeitsverständnisses zu sehen und zu begreifen. Wir fragen dann gewissen Recht, weil der neuzeitliche Mensch gar nicht anders fragen kann, in seinem historischen Verständnis von Geschichte, wie war es genau? Wir wollen im Grunde genommen zunächst alle ein Protokoll haben und danach uns dann unsere Wirklichkeitsverständnis ausprägen. Im Grunde ist das, ob man es wahrhaben will oder nicht, eine junge und eine neue Fragestellung. Kunst und Theologie verschiedener Zeiten beweisen, dass dies nicht die einzige Frage nach der Wirklichkeit der Auferstehung ist. Dass es unendlich viele Spielarten gibt, verschiedene Stile, diese Wirklichkeit abzubilden. Der Vortrag soll zunächst nur dem dienen, einigermaßen sichtbar zu machen, in welcher Weise, in welcher Stufenfolge von Weisen Wirklichkeit hier zur Anschauung kommt. Die erste Frage nach dem historischen Faktum der Auferstehung Jesu Christi muss sich selbst im Laufe unserer Fragestellungen verwandeln. Wie gesagt, der heutige Mensch muss freilich unvermeidlich mit den Mitteln historisch-kritischer Forschung fragen, wie es denn wirklich gewesen sei an jedem Ostermorgen, um mit Hilfe aller erfahrbaren Vergleichsmöglichkeiten ein zusammenhängendes Bild der Geschehnisse selbst zu entwerfen. Aber die Frage nach dem geschichtlichen Kern dessen, was die Überlieferung der Bibel, wie wir sagen, historisch bezeugt, ist nur unter äußerst schwierigen Bedingungen durchzuführen. Die vielen Ostergeschichten scheinen gerade den Weg zu verstellen, um den tatsächlichen Ablauf der Ereignisse überhaupt noch in einem zuverlässigen Grad von Wahrscheinlichkeit ermitteln zu können. Es beginnt schon mit Jesu Tod. Johannes 19, 41 berichtet, Jesus sei um 12 Uhr mittags verurteilt worden. Markus 15, 25 meint, er sei um 9 Uhr morgens gekreuzigt worden. Nach Markus ist ein Engel im Grab, bei dessen Entdeckung durch die Frauen. Nach Matthäus sind es zwei Engel auf dem Stein vor dem Grab, um den Frauen die Auferstehung anzukündigen. Bei Matthäus erscheint Jesus am Grabe vor den zwei Frauen. Bei Johannes nur vor Maria Magdalena. Aber Lukas berichtet, dass die Ersterscheinung vor Petrus stattgefunden hätte. Paulus weiß noch, dass Jesus dem Petrus, dann den Zwölfen, über 500 Brüdern, dem Jakobus und allen Aposteln schließlich ihm selbst erschienen sei. Die Evangelien scheinen davon, von der Petruserscheinung abgesehen, fast nichts oder nicht mehr zu wissen. Nur die Erscheinung vor den 11 Jüngern kennen wir und, wie gesagt, die Petruserscheinung. Nach Matthäus fand die erste und einzige Erscheinung in Galiläa statt, nach Lukas in Jerusalem, und zwar am Ostersonntag, unter Verbot, die Stadt zu verlassen. Paulus denkt sich überdies die Erscheinungen offenbar wie seine eigene, vom Himmel her, während Lukas den auferstandenen Herrn mit Fleisch und Knochen auf Erden wandeln lässt. Das nur als ein kurzes Panorama der verschiedenartigen, beinahe widersprüchlichen Aussagen. Will man hier alles harmonisieren, dann gelangt man in einen undurchdringlichen Dschungel willkürlicher und vorläufiger Kombinationen. Wenn man so einfach weiterfragt, dann kommt man, wie die Geschichte der Erforschung des Osterglaubens bezeugt, nicht unmittelbar zu einem Ziel, so unerlässlich diese Arbeit auch bleibt. Der Historiker kann etwas sehr Positives und theologisch höchst Aufschlussreiches feststellen, nämlich, es hat offenbar ein Ereignis stattgefunden, dessen nähere Beschaffenheit sich seinem sogenannten historischen Bewusstsein und dessen Implikationen entzieht. Wir müssen heute sehr viel stärker als bisher auf die Eigenart der Quellen, der Texte zurückgehen, in denen wir ja die einzige Kunde haben von der Auferstehung Jesu Christi. Und von daher mag, was zuerst als eine Banalität erscheint, dass wir nur nämlich unser Wissen, unsere Erfahrung von der Osterauferstehung vom Text haben, ein wenig beleuchtet werden. Wir gewinnen nur Zugang zum Ostergeschehen durch den Text. Prüft man die umlaufenden Anschauungen über die Auferstehung, unsere eigenen Vorstellungen, die wir machen, und nicht bloß die Vorstellungen einfacher Leute, sondern auch die Vorstellungen von Theologen, jedenfalls dann, wenn man nicht unmittelbar, reflexiv, kritisch über den Texten arbeitet, prüft man das einmal deutlich, dann wird sichtbar, dass man sich sehr oft vor aller Ostertexten den Ablauf der Osterereignisse vorstellungsmäßig zurechtlegt, mit vielen unreflexen und unkritisch mitgemeinten Anschauungsweisen durchsetzt, diese dann nochmals ohne die notwendige sorgfältige Reflexion in den Text hineinliest, was gar nicht im Text steht, und dann zu einem Modell des historischen Faktums der Auferstehung Jesu kommt, das gerade nicht als biblisch bezeichnet werden kann. Demgegenüber muss ganz streng postuliert werden, wir wissen nur das, was uns die Texte vermitteln. Und diese Texte sind höchst vorsichtig, nüchtern, zurückhaltend. Nirgends sieht man das deutlicher, wenn man die Texte der Schrift vergleicht mit den Apokryphenschriften, die also nicht von der Kirche offiziell angenommen worden sind und in die Schrift aufgenommen worden sind. Schriften, die dann sehr viel üppiger, sehr viel anschaulicher, farbenreicher von der Auferstehung reden. Mit Ausnahme einer Andeutung bei Matthäus 27 haben wir in der ganzen Schrift zum Beispiel keine Darstellung irgendwelcher Art, auch nur annäherungsweise des Auferstehungsvorgangs, des Auferstehungsereignisses, wohl der Erscheinungen, wohl verschiedener Umstände der Auferstehung. Die Frauen besuchen das Grab und so weiter. Petrus und Johannes im Wettlauf zu der Grabstätte. Aber wir haben von dem Ereignis der Auferstehung selbst zunächst keine unmittelbare Kunde, wie gesagt, außer einer Andeutung bei Matthäus 27. Und wenn wir dem gegenüberhalten, wie wir uns sonst das alles gleichsam vorstellen und klar machen wollen, dann sehen wir schon diesen Unterschied und die Gewichtigkeit gleich des Satzes. Wir wissen im strengen Sinn nur das, was uns die Texte vermitteln, und alles andere muss von ihnen her geprüft werden und nicht umgekehrt, dass unsere Vorstellungen irgendwie den Text überlagern und bestimmen. Wenn man den Text allerdings dann genauer besieht, dann muss man sehen, sie sind selbst keine eindeutig letzte Größe. Und so dürfen wir die Vieldimensionalität ihrer Auslegungsrichtungen nicht verleugnen. Die Texte sind ja der Niederschlag der Erfahrungen der Jünger. Selbst wenn wir an die Zuverlässigkeit der bezeugenden Jünger glauben, und zu einer Skepsis in dieser Hinsicht besteht aus vielen Gründen kein Anlass, muss man sich anschaulich gegenwärtig halten, dass unser Angewiesensein auf ihre Erfahrung und Bekundung jede andere Erkenntnis dieser oder ähnlicher Art überschreitet. Es ist ja zweifellos anders, als wenn uns ein zuverlässiger und redlicher Zeuge berichtet, er habe zum Beispiel den Zusammenstoß zweier Flugzeuge genau beobachtet. Wir haben in einem solchen Fall aus der Analogie unserer Erfahrung, ganz unabhängig von dem Bericht, einen leicht verständlichen Zugang zu den Geschehenen. Weil die Möglichkeit der bezeugten Erfahrung bekannt und gesichert ist, sieht der Erkennende doch auch in einer Art unmittelbarer Nähe das Ereignis selbst. Wir kennen so etwas aus vergleichsweise eigener Anschauung oder aus entsprechender Bezeugung. Deshalb lassen sich auch hier in berechtigter Weise viel eher bekannte, von außen übernommene und verlässliche Vorstellungshilfen zum Einsatz bringen. Offenbar aber handelt es sich bei der Ostererfahrung der Jünger um ein Ereignis einzigartigerweise. Es ist, das beweist der Bruch im Glauben der Jünger, keine Erfahrung, die direkt aus unseren Vorerwartungen in irgendeiner Weise zu verstehen, in ihren Bedingungen und Konsequenzen von uns her irgendwie zu übersehen wäre und also mit den erprobten alltäglichen oder wissenschaftlichen Mitteln voll zur Anschauung gebracht werden könnte. Von daher mag noch einmal sichtbar werden, wie sehr wir auf die Erfahrung, auf das Zeugnis, auf das Wort der Jünger und damit auf den Text des Neuen Testamentes in einzigartiger Weise angewiesen sind. Und ein weiteres. Die Ostertexte, in denen diese Erfahrung der Jünger zur Sprache kommt, ist von Anfang an auf Verkündigung ausgerichtet. Wir können uns nicht genug klar machen, was diese Texte wollten und was sie nicht intendierten. Sie haben nirgends die Intention, einfach zu berichten, protokollartig, oder in irgendeiner Form einer Erzählung, einer Nacherzählung, wie es genau gewesen ist. Was berichtet wird, ist an entscheidenden Stellen zweifellos ein echtes Zeugnis. Aber die Hauptintention ist nicht einfach, einen nüchternen, objektiven, vom Betrachter völlig losgelösten Bericht zu geben, was nicht heißt, dass das, was gesagt wird, der einer Wirklichkeit nicht entspreche. Kein Text spricht distanziert oder unverbindlich, sondern im höchsten Maß wird zum Vollzug des Verstehens der totale Einsatz der menschlichen Person vorausgesetzt. Merkwürdigerweise erscheint Jesus keinem, der nicht zum Glauben an ihn kommt. Immer wenn davon die Rede ist, dass er einem erscheint, erscheint er jemandem, mit Dativ, die Verben, eine bestimmte Person, eine bestimmte Gruppe, sie ist sozusagen das Ziel seiner Bewegung. Er erscheint nicht einfach in einen leeren Raum hinein. Wenn von ihm die Rede ist in der Schrift, dann beansprucht er in vielfältiger Weise den Menschen, auf die er zukommt. Und die Apostel in ihrer Weise, sie wollen nichts anderes als von ihm verkündigen. Wir werden später sehen, in welcher Weise sich diese Art von Verkündigung, die Art und Weise, wie sie berichten, wie sie von ihm erzählen, wie sich das noch einmal differenziert. Der so skizzierte Sachverhalt stimmt noch nachdenklicher, wenn wir berücksichtigen, dass die Berichte, wenn wir einmal so sagen dürfen, im Horizont des damaligen Welt- und Daseinsverständnisses verfasst sind. Die Engel im leeren Grab zum Beispiel haben naheliegende biblische und außerbiblische Parallelen. Sie sind eine konkrete Darstellung des allein göttlichen Ursprungs der Auferstehungsbotschaft. Sie deuten an, dass hier eine Botschaft zu Wort gekommen ist, zur Sprache gekommen ist, die nicht einfach menschliche Erfindung, menschliches Ingenium ist, sondern die einen einzigartigen, allein göttlich erklärbaren, deutbaren Ursprung enthält. Aber überall durchbricht das Ostergeschehen selbst solche von der Umwelt her vorgegebenen Formen, Gattungen und Begriffe und erweist dadurch seinen einzigartigen Charakter. Man muss einmal eigens die Evangelien und die Erscheinungsberichte darin lesen, damit man sieht, in wie vielfältiger Weise das, was gesagt wird, immer wieder gebrochen wird, gleichsam wieder zurückgenommen wird. Man kann das gar nicht einfach darstellen, abbilden, gleichsam eindimensional, sondern etwas von dem, was gesagt ist, muss gleichsam immer wieder in irgendeiner Form modifiziert werden. Einige Beispiele dafür. Er gibt sich zu berühren, der Auferstandene, und verweigert zugleich diese Berührung. Wer sie gleichsam zu massiv, zu dinglich auffasst, dem wird gesagt, dass ihm keine Berührung letzten Endes gestattet ist und möglich ist. Dem einfachen Zugriff scheint sich dieser Auferstandene zu entziehen. Und doch gibt es die Aussage von der Berührung. Er ist da, trotz verschlossener Türen, ist leibhaftig mit ihnen und ist plötzlich wieder verschwunden. Also eine leibhaftige Präsenz und merkwürdigerweise ein überaus wunderbares Erscheinen und ein genauso plötzliches Wiederabbrechen seiner Erscheinungsweise. Danach, dennoch wird er, und darauf legt Lukas ja ungefähr einen Wert, dennoch wird er von einem Gespenst unterschieden. Nirgends wird irgendwie etwas gesagt oder auch nur angedeutet, was berechtigen würde, seine Erscheinungsweise mit einem Gespenst, einer Halluzination oder sonst irgendeiner psychischen Projektionsweise gleichzusetzen. Seine Gegenwart ist zugleich in einer denkwürdigen Einheit, Verborgenheit und Entzogensein. Es gibt natürlich freilich eine ganze Menge anderer Motive, wenn die Evangelisten von ihm erzählen. Wir kennen keinen Zweifel, apologetische Züge in den Berichten. Es soll deutlich gesagt werden, er ist eben kein Gespenst. Er ist so leibhaftig, was jetzt nicht einfach heißt körperlich, aber in einer Deutlichkeit, Konkretheit seines gegenwärtigen Wirkens bei den Menschen da, dass man ihn nicht einfach in irgendeinen Geist allgemeiner Art machen darf. Deswegen legt Lukas offenbar so großen Gewicht drauf, etwa Lukas 24, 41, dass er essen kann mit den anderen. Hier soll gegenüber einem sogenannten Doketismus, der die Konkretheit der menschlichen Erscheinungsweise Jesu verniedlicht, gleichsam unterstrichen werden, wie konkret dieser Auferstandene die Geschichte des Menschen betrifft und berührt. Oder, wir haben besonders bei den johannäischen Berichten, mitten hinein in irgendwelche Erzählungen christologische Bekenntnisse. Wenn er da ist, wenn er erscheint, dann kann der Mensch gleichsam gar nichts anderes tun, gerade wenn er ihn erkennt, wie Thomas dann nach seinem Zweifel, dann kann er eigentlich da nur in die Knie gehen, zum Bekenntnis ansetzen, zur Doxologie, zum Lobpreis, zum Hymnus und dadurch kommt das Bekenntnis, das Credo, mitten hinein in die Auferstehungserzählung. Oder wir haben in unseren Erzählungen sogenannte kultische Elemente mit drin. Der Text ist eng verwoben mit dem, wie die Menschen auf diese Auferstehung antworten. Einmal, wie schon erwähnt, im Lobpreis, aber auch so, dass wir Elemente der Eucharistiefeier, Andeutungen auf die Einsetzung der Sakramente oder jedenfalls auf die Übung der Sakramente im urchristlichen Bereich, das alles ist wie in ein bunter Teppich gleichsam miteinander verwoben. Und es zeigt, es geht überhaupt und nirgends, an keiner Stelle, einfach nur abzumalen, wie es gewesen ist oder wie es gewesen sein könnte, sondern darzustellen, warum und wie dieser Jesus auferstanden ist, in die Geschichte der Menschen hineinwirkt, wie die Menschen antworten, was aus dieser Auferstehung für den Menschen folgt. Und deswegen sind auch so viele Elemente von Sendungsrufen, von Auftragserteilungen in diesen Auferstehungsberichten und deswegen ist nicht zuletzt die Gründung der Kirche und die Stiftung der kirchlichen Dienste und Ämter mitten in diese Auferstehungsberichte hineingenommen. Und wir dürfen nicht so tun, als ob die Wirklichkeit der Auferstehung etwas wäre, was gleichsam davon abgehoben ist. Das ist, glaube ich, ein großer Fehler, dass man sehen muss, das Ergebnis der Auferstehungswirklichkeit Jesu Christi, dass sie nicht bloß einfach sein aus dem Grab hervorkommen oder sonst etwas, sondern alles, was er bewirkt, was er schafft, das gehört mit zur Auferstehungswirklichkeit hinzu. Die Art und Weise, wie er auf die Menschen zukommt, wenn er das Friedenswort sagt. Die Art und Weise, wie er eine neue Wirklichkeit eröffnet, wenn er den Segen über diese Menschen gibt, das ist genauso Auferstehungswirklichkeit wie irgendeine nur apologetisch gesichtete Tendenz, nur nachzuweisen, dass er wirklich den Frauen erschienen ist oder dass er dem Petrus erschienen ist oder sonst etwas. Und ein letztes in diesem Zusammenhang zu dieser merkwürdigen Art, wie da von Jesus die Rede ist, sagte vorhin, in einer denkwürdigen Einheit von Verborgenheit und von Entzogensein. Wenn man diese Texte liest, dann hat man sehr oft den Eindruck, eigentlich wäre das ja naiv. Das sind doch offenkundig Widersprüche beim genaueren Zusehen. Aber, und je öfter man diese Texte liest, da merkt man, dass sie vielleicht eher naiv erscheinen, aber keineswegs naiv zu verstehen sind. In diese Erscheinungsberichte, da werden eben, wie gesagt, Aussagen gemacht. Da sie aber nicht einfach naturalistisch oder sonst wie aufzufassen sind, muss eine bestimmte Aussage zurückgenommen werden. Sie muss vielleicht noch eine Korrektur erhalten. Es kommen ganz verschiedene Einschläge und Einsprengsel von eigenartigen örtlichen, zeitlichen Angaben des Erscheinens, die in einer merkwürdigen Schwebe gehalten sind, zwischen Hinweisen auf eine konkrete Bestimmtheit der Erscheinungen im Grenzbereich raumzeitlicher Wirklichkeit und theologischer Interessen. Wir haben eine ganze Menge von Angaben, räumlicher und zeitlicher Art, die man nicht einfach dingfest machen kann und sagen kann, so ist es gemeint. Wenn von Jerusalem die Rede ist, dann ist nicht bloß einfach die Straße, der Ort, der Berg dort in Jerusalem gemeint, sondern die Städte, wo sich für die israelische Heilsgeschichte die Erfüllung zeigt, der Ort, auf den Jesus Zeit seines Lebens hingegangen ist, wo die Erfüllung seines ganzen Lebens ist, wo die Völkerwallfahrt am Ende der Zeiten hintendiert, wenn von Galiläa die Rede ist, ist nicht einfach nur eine bestimmte Landschaft mit im Spiel, oder wenn etwa von der Erscheinung am dritten Tag die Rede ist, dann ist nicht einfach der chronologisch mit der Uhr gemessene dritte Tag gemeint, sondern der dritte Tag, das ist nach der Erwartung und der Verheißung des Alten Testamentes, so wie die Juden dieses Alte Testament verstanden haben, der Tag der Heilswende. Wenn eine ganz besondere, außerordentliche Notsituation über den Glaubenden kommt, dann glaubt er, dass der dritte Tag der Tag der Wende ist. Da, wo Gott seine Treuen nicht im Stich lässt. Und so sieht man, da wo eine örtliche, eine zeitliche Angabe ist, da ist es sehr schwer, einfach zu sagen, das ist nur eine Ortsbestimmung. Sondern immer mischt sich in diese konkreten Bestimmungen hinein eine theologische Aussage. Es wäre falsch, wir würden einfach sagen, es sei eine symbolische Aussage. Es geht offenbar um ein Ereignis, das die Geschichte betrifft. Und nicht nur einfach etwas, was man sich ausdenkt oder was man so ausdrückt. Und das macht es so schwer, über diese Dinge zu sprechen, ins Wort zu bringen, genauso wie für den Künstler es aus seinem Material gleichsam herauszuholen, weil hier eine Wirklichkeit avisiert wird, die ständig, mit der man ständig kämpfen muss und so weiter. Indem das Ereignis der Auferstehung bzw. Erscheinung Jesu sich ungeschützt und offen in den Bereich menschlicher Geschichte mit Welt und Sprache hinein aussagt, muss es sich zugleich wieder im Durchbrechen der gebrauchten Vorstellungen seine unverwechselbare Eigentümlichkeit sichern. Gerade wenn es zu den Menschen kommt, wenn es heilend, heilbringend, anders zu den Menschen kommt, aber doch da, wo sie wohnen, da, wo sie sind, ankommt, dann muss zugleich diese Andersartigkeit, das Unverwechselbare, gleichsam in der Art der Sprache, in der Art der Darstellung, in der Art der Anschaulichkeit, immer wieder zum Durchbruch kommen. Und deswegen gibt es eine eigentümliche Diktion und Logik des Sprechens, vom Auferstandenen in der Schrift, in der Theologie. Und ich denke auch, dass gleichsam die Technik des Künstlers, wenn er an diese Dinge herangeht, geprägt sein muss, durchformt sein muss von einer ähnlichen Dialektik des Hin und Her in der Art und Weise, darüber etwas gestalterisch zur Aussage zu bringen. Gerade wenn man die kanonischen Evangelien mit den späteren apokryphen Darstellungen, etwa das Petrus-Evangelium, wo in aller Macht und Herrlichkeit bis in Details Auferstehung dargestellt wird, wie Jesus aus dem Grab herausgeht, alles zur linken und zur rechten niedersinkt und so fort. Gerade wenn man das sieht, dieses Ausmalen, dann zeigt sich eine offenbar prinzipiell scheue Behutsamkeit und eine diskrete Zurückhaltung aller Aussagen über den Auferstandenen in den Evangelien. Es wäre ja gewissermaßen leichter gewesen, ein großes Bild zu projizieren, alle Einzelheiten aufzutragen. Aber das Neue Testament bewährt sich eben gerade dadurch, dass es den Mythos verhindern kann, dass es eben nicht in die Fabulierkunst hineinkommt, sondern dass es jetzt mit Disziplin und einer äußersten Entschiedenheit an das hält, was der Mensch davon wissen kann. Es gibt auch hier eine enge Verwandtschaft zwischen der wirklich großen Theologie und der wirklich großen Kunst, da wo sie die Auferstehung darstellt. Es ist doch überraschend, Herr Kollege Braunfels wird das sicher Ihnen noch genauer zeigen, auch anhand von Bildern, es ist doch ungewöhnlich überraschend, dass man 1000 Jahre hindurch, offenbar, wenn ich recht sehe, gar nicht versucht hat, in irgendeiner Weise den Auferstehungsvorgang, das Auferstehungsereignis, auf das Bild zu bringen. Ausgangspunkt unserer weiteren Überlegung ist nun das Verhältnis gerade der Auferweckung bzw. Auferstehung und dem, was wir davon wissen, dessen, was sich uns bekundet, und das sind vor allen Dingen die Erscheinungen. Weil im Neuen Testament kein unmittelbarer Zeuge des Auferweckungsgeschehens als solchem namhaft gemacht wird, wir haben viele Zeugen über alle möglichen Dinge, die Namen wechseln, aber es ist kein Zeuge, der direkt das Auferstehungsgeschehen, wie immer es sich vollzogen haben mag, beschreibt. Weil im Neuen Testament, wie gesagt, dafür kein unmittelbarer Zeuge namhaft gemacht wird und schon darum keine Kenntnis zu uns gelangt ist, bleibt dieses Ereignis im strikten Sinne theologisch. Das heißt, die Auferweckung Jesu Christi ist ein im Wesen des geheimnisvollen Gottes verborgenes Geschehen, das sich in seiner vollen eschatologisch transzendenten Dimension dem menschlichen Erkennen entzieht. Die Auferweckung ist also Gottes Tat. An vielen Stellen der Berichte können wir das noch sehen, wenn nämlich mit der hebräischen Sprache, wo das viel leichter möglich ist, passivisch gesprochen ist und damit das eigentlich aktive Geschehen dabei gleichsam in den Abgrund göttlicher Freiheit hineingesagt wird. Das Passiv deutet darauf hin, in dieser Sprache, dass das genauere Geschehen verborgen ist in der Freiheit der Tat Gottes. Und deswegen sagt die Schrift auch an sehr verschiedenen Stellen, dass die Auferweckung in diesem strengen Sinn eine Tat der Energie, der Kraft, seiner Stärke, ein Erweis der Verklärungsmacht Gottes, eine Auswirkung der Kraft des göttlichen Geistes sei. Gott wird in seinem Wesen gerade dadurch bestimmt, dass er derjenige genannt wird, der Jesus von den Toten erweckt. Die Gottheit seines Wesens erweist sich in dieser endgültigen Tat, die nur noch mit der Erschaffung von Himmel und Erde verglichen werden kann. Und diese selbst als die neue Schöpfung ins Unvorstellbare übertrifft. Wer von Gott redet, der kann eigentlich von ihm immer nur dann reden, im bestimmten Zusammenhang eines bestimmten Ereignisses. Wirkliche Sündenvergebung ist nur Sache Gottes. Und von Auferstehung kann überhaupt nur richtig theologisch geredet werden, von Gott her. Und umgekehrt, wer Gott sagt, muss Sündenvergebung, Auferstehung oder irgendein anderes konkretes Geschehen sich vergegenwärtigen, um zu zeigen, was dieses Wort heißt. Gott und Auferstehung, diese Worte bedingen sich gegenseitig für die Schrift und erhellen sich gegenseitig. An diesem Sachverhalt kann auch die Notwendigkeit nicht verändern, einmal den Sinn dieses Wortes Gottes, Gott, weiter zu bedenken und zum anderen den theologischen Aussagewert des Begriffs Auferweckung besser zu klären. Wenn gesagt wird, die Auferstehung ist eine neue Schöpfung, dann wird uns ganz deutlich gesagt, genauso unzugänglich wie die Schöpfung im Letzten ist, wo auch kein Mensch je dabei gewesen ist, noch viel unzugänglicher ist das, was die Schrift die neue Schöpfung nennt. Die Schrift legt offenbar Wert darauf, dieses eschatologisch verborgene Ereignis in diesem seinem für uns unzugänglichen Geschehnischarakter durch einen zwar geheimnisvoll verhüllten, nichtsdestoweniger in der theologischen Aussagerichtung entschiedenen Hinweis zu umschreiben. Wenn man das, was eben entwickelt worden ist, absolut setzt, dürfte man von der Auferstehung gar nicht sprechen. Wir wüssten überhaupt nichts davon. Es bleibt dabei, das Ereignis als solches ist uns entzogen. Aber weil es offenbar kein Ereignis gibt, das sich nicht in welcher Vermittlung immer bekundet, indem es geschieht, deswegen wissen wir, erfahren wir davon doch in einer Vermittlung, in einer gebrochenen Weise, nicht einfach in einer direkten Verlängerung dieser nur Gott selbst zugehörenden Geheimnishaftigkeit des Auferstehungsgeschehens. Wenn dieses Ereignis in einem Bereich von Wirklichkeit geschieht, der prinzipiell unserer Geschichte entzogen zu sein scheint, dann ist doch damit nicht gesagt, dass die volle Realität der Auferweckung Jesu Christi, zu der auch ihre Wirkung gehört, beziehungslos neben der Geschichte steht. Dieses Ereignis wäre uns unverständlich, vielleicht sogar bedeutungslos oder gar unbekannt, wenn es sich nicht selbst in irgendeiner Weise aussagen würde. Sonst wissen wir von ihm einfach und schlechthin nichts. Das heißt, Auferweckung und Erscheinung Jesu sind unlöslich miteinander verbunden, wenigstens für uns Menschen. Wir haben nur Zugang zu dieser Wirklichkeit der Auferstehung durch die Erscheinungen des Herrn. Wenn aber auch die uns berichteten und immer auch schon gedeuteten Erscheinungen des Herrn im Bereich unserer geschichtlichen Welt und der weltlichen Erfahrung des Menschen geschehen, indem Jesus kommt und in ganz verschiedenen Zusammenhängen, ganz verschiedenen Kontext, der Gruß, Friedensworte, das Essen, das Wandern nach Emmaus, das Hinaufgehen auf den Berg, wie gesagt, wenn die uns berichteten, immer auch schon gedeuteten Erscheinungen des Herrn im Bereich unserer geschichtlichen Welt und der weltlichen Erfahrung des Menschen geschehen, bedeutet dies noch nicht, sie seien absolut den Bedingungen unserer raumzeitlichen Wirklichkeit unterworfen. Sie äußern sich in ihr, lassen sich aber nicht nur von ihr her erklären, weil sie die unvergleichliche Wirklichkeit der Auferstehung bekunden. Sie lassen sich ja nicht einordnen. Wenn man irgendwie versucht, auch nur eine dieser Auferstehungsgeschichten von unseren üblichen Erfahrungen her zu erklären, dann ist sofort im nächsten Satz, im nächsten Wort irgendein Element, das dem widerstreitet. Es lässt sich nicht festbannen in die Wirklichkeitserfahrung, die wir sonst haben. Die Erscheinungen des Herrn sind nur in dieser Eigenart des Übergangs vom eschatologisch-transzendenten Bereich, den wir als solchen nicht kennen, in unsere geschichtliche Welt zu verstehen. Und deswegen sind die Erscheinungen vom Wesen her Bewegung, Übergang und kaum etwas, was wir uns einfach nur gleichsam statisch vorstellen dürfen. Diesen Grundcharakter müssen wir noch später nachgehen. Dies bedeutet aber, dass trotz der innigsten Zusammengehörigkeit von Auferweckung und Erscheinungen, sodass für uns das eine ohne das andere überhaupt kaum verständlich wäre, dennoch beide sich nicht einfach decken. Die Wirklichkeitstiefe, die Hintergrunddimension des Offenbarungsgeschehens, reicht weiter als die geschichtliche Manifestation, die Gottes Tat in der geschichtlichen Welt und dem menschlichen Wort zur Wirkung bringt und auslegt. Das Auferstehungsereignis bleibt bei aller Selbstbekundung des auferweckten Herrn ein uns entzogenes, eschatologisches Geschehen, das gerade nicht wie andere geschichtliche Tatsachen im Ablauf der Historie zeitlich fixiert und endgültig dinghaft gemacht wird. Dies bezeugt sogar noch die zeitliche Rede vom dritten Tag. Der Befund der Schrift ist also in einem bedeutungsvollen Sinne mehrdimensional. Und alle Abbildbarkeit muss diese Mehrdimensionalität und alle Rede davon muss eine solche prinzipiell beachten. Die Aussagen weisen zwar auf, das eschatologisch verborgene Geschehen der Auferweckung durch Gottes Heilstat hin, aber sie beschreiben es nicht. Dieser Sachverhalt lehrt, dass die Ostererfahrungen der Jünger, also die Erscheinungen des Herrn, zwar in der Mitte des uns zugänglichen und berichteten Ostergeschehens stehen, dass aber Ostererfahrung, Erscheinung der Jünger, so wie sie uns beschrieben werden, und Osterwirklichkeit, das eigene Geschehen, das nur der Vater und der Sohn gleichsam kennen, nicht schlechthin identifiziert werden dürfen. Selbst wenn fast der ganze Akzent der Aussagen des Neuen Testaments auf den Erscheinungen beruht, das, was uns zugekehrt ist, was uns gewissermaßen gesagt wird, so haben diese an dem theologischen Aussagesinn der Auferweckung durch Gott doch eine eindeutige Grenze. Die Erscheinungen erklären sich nicht von selbst und dürfen also auch nicht in sich selbstständig verschließen. Immer kommen sie von etwas her, gehen zu etwas hin und sind aber nicht in irgendeine fixierte Bildhaftigkeit hinein abzuschließen. Das ist außerordentlich wichtig, um eine weitere Frage nach dem Wesen dieser Erscheinungen noch etwas genauer zu stellen. Sie haben also selbst einen Ereignischarakter. Sie lassen sich nicht, wie gesagt, auf eine ganz eindeutige, raumzeitlich bestimmte Größe bringen. Sie geschehen in der Zeit und gleichsam doch wieder über ihr Bestimmtsein hinaus. Genau dasselbe, wie vorher angedeutet, gilt für die raumzeitlichen, für die räumlichen Aussagen. Eine Konsequenz ist, dass man die Erscheinungen des Herrn auf das in ihnen offenbare Wesen nur nicht einfach daraus etwas Fixiertes herauslesen darf, es stilllegt auf eine überzeitliche, vollkommen von der geschichtlichen Wirklichkeit abstrahierte Form. Man darf aber auch die Erscheinungen, gerade weil sie die Geschichte betreffen, aber nicht in ihr aufgehen, nicht nach dem üblichen Muster innerweltlicher Ereignisse sehen. Die Erscheinungsberichte werden gerade in ihren massiv und konkret leibhaft beschriebenen Aussagen allzu wörtlich genommen. Man fragt sich dann eigentlich, worin sich denn der auferstandene Herr von seinem irdischen Dasein unterscheidet. Denkt man sich die leibhaftige Erscheinung so oder ähnlich handfest und sieht ihn dann in dieser Weise vom Himmel her erscheinen, dann stellen sich im Grunde bald grobe mythologische Vorstellungen ein. Stattdessen muss die Erscheinung Jesu Christi aus ihrem eigenen Wesen gedeutet werden. Nicht umgekehrt, dass man zuerst andere und fremde Modelle und Denkweisen voraussetzt und diese dann von außen auf sie überträgt. Ohne den Vorgang des Erscheinens des Herrn selbst in der Weise seines Kommens an erster Stelle mit zu berücksichtigen, kann man die Erscheinungen gar nicht als solche des auferweckten Kyrios verstehen. Sonst bleiben diese innerweltlichen Vorkommnisse, die primär nach naheliegenden Alltagserfahrungen, nach Art anderer psychologischen Erlebnisse, zum Beispiel Trauer wandelt sich in Freude, weil der Verlust eines guten Menschen allmählich doch dessen bleibende Bedeutung aufgehen lässt, oder sogar im Modell parapsychologischer Phänomene, Hellsehen, Verbindung mit Toten und so weiter, gedeutet werden. Anders ausgedrückt und positiv nun, das Ereignis der Auferstehung, die selbst als solche nicht unmittelbar sich in Raum und Zeit hinein fortsetzen und sagen kann, wird in den Erscheinungen des Herrn geschichtlich manifest. Es betrifft in und durch die Erscheinungen unsere Geschichte, sodass sich die Auferstehung für uns darin zunächst zur Wirkung und in gewisser Weise für uns auch zur Vollendung bringt. Die Erscheinungen erfüllen in dieser Bedeutung als Übergang von der eschatologischen in die raumzeitliche Wirklichkeit auch die Aufgabe, den unabdingbaren Ernst und den Anspruch der Auferstehung Jesu Christi in der menschlichen Geschichte konkret sichtbar zu machen. Dies darf nicht in einer individuell esoterischen Weise missverstanden werden, als ob es nur um den persönlichen Glauben der Jünger ginge. Weil die Auferstehung selbst ein Ereignis von apokalyptischem Ausmaß ist, also nicht nur den einzelnen Menschen betrifft, sondern Himmel und Erde überhaupt von apokalyptischem Ausmaß und darum auch die Geschichte und die nichtmenschliche Welt umfasst und den Beginn einer neuen Zeit darstellt, wie Matthäus 27, 21 darstellt, zielen notwendig auch die Erscheinungen des Herrn auf die leibhaftige Geschichte der Menschen. In diesem Hervorgang in unsere Lebenswelt hinein bekundet sich das, was die Auferstehung uns bewirkt und so bedeutet. Dieser eigene Wirklichkeitsstil der Erscheinungen wird in den Texten des Neuen Testamentes offenkundig, welche ja in verschiedener Weise einen deutenden Niederschlag der Erfahrungen der Jünger darstellen. Weil die Ostererfahrung der Jünger offenbar ein einzigartiges Ereignis ist, sind auch die Erscheinungen des Herrn keine Erfahrungen, die, wie schon gesagt, direkt aus unseren Vorerwartungen zu verstehen sind. Kontrastpunkte der Ostererzählungen dürfen nicht übersehen werden. Man darf sie nicht als etwas Lästiges, als etwas, was nicht in unser historisches Vorstellungsbild passt, was man lieber verschweigen würde, was peinlich ist, was irgendwie dann wieder ausgeglichen werden muss, ansehen, sondern man muss sie als die Art und Weise verstehen, wie diese Wirklichkeit überhaupt beschrieben werden kann. Die Apostel reden von Jesus. Plötzlich steht er mitten unter ihnen. Dennoch erkennen sie ihn nicht. Erst erkennen sie ihn nicht sofort. Er gibt sich zu berühren und verweigert zugleich den Kontakt. Unbekannt begleitet er sie auf dem Weg, erst wenn er etwas Bedeutungsvolles tut, nicht bloß sagt, tut. Zum Beispiel beim Friedensgruß oder beim Brotbrechen geht es den Jüngern auf, wer er ist. Vielleicht ist zum Beispiel in dieser Art der Wirkung Jesus beim Friedensgruß, Jesus beim Brotbrechen, wenn das eine ursprüngliche, ganz elementare Geste ist, wenn das vielleicht im Wort, in der Kunst gelingt, dann ist auch etwas Entscheidendes über Auferstehung gesagt, insofern hier absolut neues Leben, neuer Friede gebracht wird, neue Gemeinschaft unter den Menschen entsteht. Und so kann ein kleiner Blick, eine kleine Szene in einem Bericht der Erscheinungen, wenn es ursprünglich genug gefasst wird, tatsächlich zum Abbild des Ganzen werden. Aber bleiben wir einmal dabei, unerkannt begleitet er sie auf den Weg. Sie erkennen ihn, wenn er etwas Bedeutungsvolles tut. Nicht selten entschwindet er gerade dann wieder, wenn er erkannt wird. Eigentlich etwas Merkwürdiges und etwas gleichsam Verrücktes. Wenn ein Mensch erkannt wird, dann kann man ihn doch nicht einfach sofort wieder aus den Augen verlieren. Hier wird uns aber ganz deutlich gesagt, er wird erkannt, aber man kann ihn nicht gleichsam festbannen. Man kann ihn nicht haben. Man wird von ihm, wenn man ihn erkannt, in die Sendung gestellt. Zu einem bestimmten Auftrag. Man kann ihn nicht einfach nur gleichsam konsequenzenlos anschauen. Dafür erscheint er nicht, sondern wenn er erscheint, stellt er in Auftrag, um das, was er gemacht hat, um das, was er gebracht hat, sofort zu verkünden, hinauszutragen. Die eigenartige Mischung der Aussagen über das sein Dasein macht uns zu schaffen. Fremdheit wechselt mit Vertrautsein. Er zeigt sich ganz deutlich und nimmt plötzlich die Gestalt seiner Anwesenheit wieder zurück. Man muss ihn wiedererkennen und steht also trotz aller Bekanntschaft in einem merkwürdig gebrochenen Verhältnis zu ihm. Allein wenn wir die Geschichten einmal daraufhin lesen, wie erkennt man ihn denn eigentlich? Man kennt ihn von früher, aber ist offenbar nicht mehr einfach derselbe, denn fast alle erschrecken. Und dieses Wiedererkennen, diese Gnade, ihn wiedererkennen zu können, dass er derselbe überhaupt ist, das macht wiederum eine eigenartige Gebrochenheit im Wirklichkeitsverhältnis zu ihm aus. Er ist jetzt anders, obgleich er dasselbe ist. Er erscheint, entzieht sich, aber blitzartig. Doch dies ist nicht nur ein einfaches Verschwinden, denn im Entzug, etwa der Bericht von seiner Himmelfahrt am Anfang des der Apostelgeschichte oder am Ende des lukanischen Evangeliums, im Entzug gibt er beim Abschied seinen Segen und hinterlässt gerade dadurch, wenn er sich entzieht, Matthäus 28, eine eigentümliche Gewissheit seiner Gegenwart. Die Jünger sind nicht traurig, dass er nicht mehr bei ihnen ist. Der Eindruck bleibt im Ganzen sonderbar, solange wir uns mit unseren Vorstellungen von einem geschichtlichen Ereignis dem Sachverhalt nähern. Offenbar haben aber auch die Verfasser kein unmittelbares Interesse, ein exaktes, verkürzt gesagt, protokollartiges Bild des Ablaufs der Erscheinungen zu geben. Vieles bleibt nämlich unausgeglichen nebeneinander stehen, allerdings so, dass die Gleichzeitigkeit der widerstrebenden Aussagen niemand zu stören scheint. Es ist nicht so, dass man den Eindruck hat, hier ist einfach Unachtsamkeit da. Sicher gibt es vielleicht die eine oder andere Stelle, wo verschiedene Quellen, verschiedene Aussagen, die verarbeitet worden sind, um das Ganze zur Anschauung zu bringen, vielleicht nicht in einen Ausgleich gekommen sind, in Einzelheiten, aber im Großen und Ganzen hat man den Eindruck, dass die Verfasser ganz bewusst verschiedene Dinge nebeneinander gesetzt haben und so zur Anschauung bringen. Spannungen im Ganzen werden nicht retuschiert. Angesichts dieser eigenen Diktion und Logik des Sprechens vom auferweckten Herrn in der Schrift kommt die einfache, historisch-kritische Methode selbst an eine innere Grenze. Nicht eine äußere Grenze, die ihr gesetzt wird von irgendeiner Willkür von außen. Wenn sie von sich her zunächst völlig im Recht die auseinanderstrebenden Aussagen harmonisieren, die verschwebenden Bestimmungen zu einem verständlichen Ausgleich bringen will, gelangt sie selbst in einen undurchdringlichen Dschungel von Kombinationen, Vermutungen und so fort. Sie muss diesen Zweig wegschneiden, sie muss das als späteren Zusatz erklären und meint dann, sie könnte gleichsam mit der Gartenschere zu einer sehr einfachen und klaren Gestalt des Gesamtgeschehens kommen. Wie gesagt, solche Arbeit ist unerlässlich. Sie lässt sich überhaupt nicht vermeiden. Aber ist es die einzige Weise, sich der Wirklichkeit der Auferstehung anzunähern? Offenbar kommt die historisch-kritische Methode und darin vor allem das in ihr zur Ausbildung gelangte moderne Wirklichkeitsverständnis, welches in der Erklärung eindeutig feststellbarer innerweltlicher Kausalzusammenhänge besteht, selbst in eine Krise. Historie braucht deswegen nicht verabschiedet zu werden zugunsten irgendeiner völlig unkontrollierbaren pneumatischen oder sonst wie verstandenen Erkenntnis. Aber es zeigt sich, dass in gewisser Weise ihre methodischen Voraussetzungen einfach vor dem Phänomen als einem solchen versagen. Offenbar wird hier Wirklichkeit ausgesagt, die mit der Methode dieses Zugangs allein, nicht zureichend verstanden werden kann. Gerade die neuere Exegese der letzten 30, 40 Jahre über den Osterberichten hat uns eben gelehrt, wie reich miteinander verbunden, vorher schon angedeutet, wie eng miteinander verwoben die verschiedenen Aussagen sind. Er hat auch gezeigt, dass diese Redaktion, die Komposition dieser verschiedenen Einzelmosaiks keineswegs irgendwie eine zufällige Sammlung von Quellen, irgendein Zusammenflicken und Zusammenschustern von ganz verschiedenen Einzelelementen sind, sondern sie haben gezeigt, dass die Komposition des einzelnen Evangelisten bis in die letzten Einzelheiten von einer theologischen Konzeption sind, und deswegen spricht man sogar bei Markus, von dem man meinte, er wäre nichts anderes als ein Jäger und ein Sammler gewesen, von einer theologischen Leistung. Die Erscheinungen müssen also in ihrer inneren Vieldimensionalität erhalten bleiben und dürfen nicht aus einem apologetischen Eifer für ihre Faktizität nur auf eine fragwürdige, nicht fragwürdig, weil faktisch, sondern fragwürdig, weil einnivellierte, eindimensionale Tatsächlichkeit allein hin abgeblendet werden. Dass Jesus Christus überhaupt aus dem sicheren Tode erscheint, ist für sich schon ein heilsbedeutsames Ereignis. Gott steht auf seiner Seite und sein Leben ist gerechtfertigt. Indem er denen, die an ihn zum Glauben kommen, gegenwärtig wird, bringt er auch schon durch sein Kommen Heil und Leben für sie mit. Es gibt verschiedene, bisher für das Auferweckungsverständnis noch wenig fruchtbar gemachte Überlieferungsstränge im Neuen Testament, welche die soteriologische Grundbedeutung der Erscheinungen deutlicher zum Vorschein bringen, mit untergründigen Beziehungen, sogar zum Abendmahl, als einem Bekenntnis und Dankopfermahl für die Rettung aus dem Tode anschauen, wie sie sich vom Alten Testament her zeigen, wenn man etwa an Psalm 22 denkt. Die Gemeinschaft mit den Jüngern, die auseinandergestoben sind, aus Furcht und Angst, vielleicht sogar aufgegeben haben, aus dieser Geschichte noch etwas Gutes zu erwarten, dass sie überhaupt wieder Gemeinschaft haben, die schon durch das Erscheinen selbst gewährt und erneuert wird, ist schon durch die Wiederaufnahme dieser Gemeinschaft ein Heilsgut. Eine Tatsache, auf die zum Beispiel Hamak vor 60 Jahren aufmerksam gemacht hat. Solches Erscheinen löst den Lobpreis von Gottes Großtaten und das Danklied aus. Dies ist zugleich der Grund, warum diese Gewährung neuer und huldvoller Heilsgegenwart, wie gesagt früher schon von Hamak und wieder heute in der neuesten Exegese, als das älteste Zeugnis und das erste Fundament zum Beispiel der Kirchengründung im Sinne der neuen Heilsgemeinde betrachtet wird. Also bereits die Tatsache zum Beispiel einer ursprünglichen Erscheinung im theologischen Vollsinn ist in der Art und Weise, wie sie geschieht, wie sie Menschen geschieht, so etwas wie die Gründung einer neuen Gemeinschaft. Wäre das auch nicht ein Bild von Ostern, in dem die Erscheinung von vornherein eine neue Heilsgemeinschaft gründet, zusammenruft und stiftet? Noch andere Aspekte könnten beigebracht werden. Sich richtiger und wichtiger aber ist in unserem Zusammenhang eine prinzipielle Einsicht. Die gängige, soweit sie nur apologetisch bestimmt ist, Betrachtung des Ostergeschehens beraubt sich selbst oft des ursprünglichen theologischen Reichtums der Schriftaussagen, indem sie nur oder vorwiegend nach einem problematischen sogenannten Ablauf der Osterereignisse fragt und sich mehr mit dem leeren Grab beschäftigt oder fast allein, als mit allen anderen vielen Aussagen, die in der Schrift zu finden sind. Ein solches Fragen ist nicht falsch, aber es entspringt selbst einer Sicht von Wirklichkeit, die zumeist nur eindimensional auf den Charakter purer Faktizität ausgerichtet ist, die anderen Dimensionen aber, welche übrigens von solcher Tatsächlichkeit gar nicht ablösbar sind, abblendet und diese gar nicht mehr ansichtig werden kann. Ein wichtiger Inhalt der Erscheinungserzählungen ist, wie gesagt, das Wiedererkennen Jesu Christi. Die verschiedenen Formen vom plötzlichen Gewahren seiner Identität bis zu einem regelrechten Identifikationsbeweis. Es gibt da in der Schrift selbst sehr verschiedene Stufen, brauchen hier nicht aus den Texten erhoben zu werden. Wichtiger ist das Grundsätzliche, das darin sich vollzieht. Der auferstandene Herr berichtet ja nicht von der anderen Seite des Lebens und bringt erstaunlicherweise keine himmlischen Nachrichten vom Jenseits. Wenn man einmal darauf hinliest, wie gesprächig alle Auferstehungslegenden und Mythen sind in anderen Religionen, wie viel da plötzlich gewusst wird von dem, was jenseits des Todes ist, und sich dann die Auferstehungsgeschichten des Neuen Testaments betrachtet, erschrickt man zuerst. Warum auch hier diese Nüchternheit, diese Zurückhaltung? Warum wird nicht hier plötzlich gleichsam alles bis ins Einzelne von dieser anderen und fremden Welt erzählt? Dies ist, so sagen die Religionshistoriker, religionsgeschichtlich einzigartig, denn fast alle Himmelsboten werden nach solcher Rückkehr, in Anführungszeichen, redselig über die gesehene Pracht. Die Erscheinungen verbieten es uns, so von der Auferstehung zu reden, als ob sie nur in ihrer jenseitigen Sphäre bedeutungsvoll wären. Die Ostererzählungen legen größtes Gewicht darauf, dass der auferstandene und erschienene Herr identisch ist mit dem irdischen Jesus. Ostern heißt nicht zuerst, dass es nach dem Tod irgendwo noch Leben gibt. Indem der auferstandene Herr mit dem gekreuzigten Jesus identisch erfahren wird, ist der allzu rasche Weg in ein allgemein verstandenes Jenseits versperrt. Das Mitsein des Auferstandenen mit seinen Jüngern ist nicht dazu da, um ihnen eine Beschreibung seines neuen Seins zu liefern. Sie erkennen ihn auch nicht an seinem Aussehen, viel eher schon an seinem Tun. Sein Dasein ist fast ganz zurückbezogen auf den Gekreuzigten, nicht zuletzt deswegen die Wundmale des Auferstandenen. Die Erscheinungen erhellen die Geschichte seines Lebens, Gemeinschaft mit ihm, Brotbrechen, Fischfang, Aussendung und so weiter. Ja, in gewisser Weise wird jetzt erst die Geschichte Jesu erschlossen, ebenso wie der Sinn der Schrift und des Ganges der Geschichte des Alten Bundes. Deswegen sind die ersten Szenen für die Darstellung der Auferstehung Jesu Christi sehr oft Symbole, Gleichnisse, wo man es sozusagen auch leichter und einfacher hatte. Man wollte nicht direkt die Auferstehung Jesu Christi, direkt das Geheimnis selbst abbilden, weil man sich klar war, dass das gar nicht eine Möglichkeit des Bildes war, sondern man hat zum Beispiel aus dem Alten Testament die Rettung des Josef, die Jonas-Geschichte und viele andere Dinge, wo typusartig dargestellt war, was grundsätzliche Rettung eines Menschen heißt, damit hat man einen Gehalt von Auferstehung umschrieben. Die Geschichte Jesu und des Alten Bundes hat in der Auferstehung und in deren Bezeugung durch die Erscheinungen eine unüberbietbare Vollendung erhalten. Diese Vollendung ist deswegen unüberbietbar und unwiderruflich, weil hier vor allem der Stachel des Todes in der Geschichte grundsätzlich besiegt ist. Aus dem Tode heraus kommt einer, der von sich sagen kann, ich war tot und siehe, ich bin lebendig. Dann haben auch alle Not und Mühsal, alles Opfer und selbst der Tod, der letzte Feind in der Geschichte des Menschen, nicht mehr das letzte Wort. Die Erscheinungen erweisen, dass die Auferweckung Jesu Christi die Geschichte der Menschen und die Welt nicht in ein Jenseits aufhebt, sondern sie selbst in ihrer Realität betrifft, sie ernsthaft angenommen hat und zutiefst zu ihrem Segen verwandelt. Wenn der auferweckte Herr erscheint, bringt er zuerst den Gruß des Segens und des Friedens, und das heißt ja eigentlich Erlösung und Versöhnung. Die Verkündigung und die Weisung des auferstandenen Herrn lehren in der Tat auch gar nicht eine Unsterblichkeit der Seele jenseits dieser Welt, was nicht bedeutet, so etwas gäbe es nicht. In der Schrift mindestens geschieht dies nicht. Wir lernen auch noch etwas anderes, außer der Unsterblichkeit der Seele, vom Auferstehungsgedanken her, in unserem Glauben hinzu. Es ist offenbar doch nicht zufällig, dass die Worte des auferstandenen Herrn nicht sein eigenes Sein beschreiben oder himmlische Mitteilungen machen. Die Auferstehung und die Erscheinungen geben keinen Anlass zu irgendeiner Form von Schwärmerei, sondern stellen rückhaltlos und total in die Sendung. Fast alle Osterberichte, von Paulus bis zu den Perikopen der Großevangelien, sind inmitten der Erscheinungserzählungen vom Motiv der Sendung geprägt. Matthäus 28 als Schluss des Matthäus-Evangeliums. Das Erscheinen Jesu zielt auf die Mitte der menschlichen Existenz, sowohl des Einzelnen als auch der gläubigen Gemeinschaft und durch sie auf die Öffentlichkeit der Welt. Dies heißt aber, dass die Erscheinungen als solche nur dann die Wirklichkeit der Auferstehung Jesu Christi zureichend sichtbar machen, wenn und insofern sie den in der Begegnung Betroffenen durch Sendung und Auftrag beanspruchen. Die Macht dieses Siegers, dem alle Gewalt im Himmel und auf Erden gegeben ist, Matthäus 28, 18, geht also primär dahin, dass ihm Menschen bei der Ausbreitung dieser Herrschaft der Liebe dienen. Das Wesen der Erscheinungen zeigt sich vor allem in diesem Auftrag zur Sendung und Zeugnis in alle Welt, die nach vorne weisen und keine Befriedigung der Sehnsüchte der Menschen erlauben oder irgendeine falsche Beruhigung verschaffen. Die Erscheinungsberichte gestatten nicht die Deutung nachträglich fromm erbaulich ausgestattete Ausschmückungen der Osterereignisse darzustellen. Sie bleiben im Grunde ohne Sinn, wenn man sie nur als private Erlebnisse interpretiert. Was sich vom auferstandenen Herrn her begibt, fordert von sich aus kein distanziertes und neutrales, allgemeines Beschauen, sondern unmittelbar eine solche Antwort, welche die Annahme des in der Erscheinung Gesehenen und Gehörten in sich begreift und selbst zu ihrer Darstellung und Verkündigung und Mission wird. Dann erst geht die Sache Jesu weiter. Die Erscheinungen des auferweckten Jesus Christus entfalten ihr Wesen im Offenbarwerden dessen, der sich lebendig erwies und in der Indienstnahme des Jüngers. Beides gehört zusammen. Das personale Element, das in verschiedenen Weisen ausdrücklich wird, lässt sich nicht ohne dieses Element von Sendung und Dienst zu bestimmten Aufträgen verstehen und umgekehrt. Deswegen ist es vom ursprünglichen Sinn der Auferstehung her ganz konsequent, dass ihre Erzähltraditionen ein dichtes und eng verknüpftes Gewebe von Missionsbefehl, Gemeindeverkündigung, Unterweisung, Kultüberlieferungen, Bekenntnissituationen und gottesdienstlichem Lobpreis darstellen. Erscheinungen an sich wären offenbar ein Missverständnis. Jede zielt auf eine Person oder auf eine Gruppe, welchen sich der Auferstandene erschließt. Diese ihrerseits haben nur gesehen, wenn sie seiner Aufforderung folgen. Zeugnis, Herrenmahl, Sündenvergebung, Vergebung, Mission, Taufbefehl und Verkündigung sind Stichworte für die Einübung der Jünger in diesen endgültigen Dienst des Glaubens durch den Auferstandenen und zugleich Kennzeichen dafür, dass die Jünger im Umgang mit dem auferstandenen Herrn verstanden haben, worauf es ankommt. Wenn von den Erscheinungen des Herrn her nicht eine verkündigende und missionierende Kirche geworden wäre, gäbe es heute kein Neues Testament und darum auch keine Erscheinungstraditionen. Von hier aus wird auch begreiflich, warum das Neue Testament ursprünglich mehr Akzent auf die Sendung der Zeugen als auf die Bezeugung einer davon isolierten, Anführungszeichen, Realität der Auferstehung gelegt haben kann. Gerade die sich selbst verstehende Frage nach der Wirklichkeit und dem Wesen der Erscheinungen, so wurde anfangs gesagt, muss sich zur rechten Zeit selbst aufgeben, beziehungsweise besser verwandeln, damit sie in die rechte Entsprechung zur einzig gültigen Seinsweise dieses Geschehens kommt. Das Element der Erscheinungsweisen, das hier dargestellt wurde, ist theologisch bedeutungsvoll. Mag die Gegenwart des Herrn unbestreitbar erscheinen und die Geistverleihung den eschatologischen Charakter dieser neuen Zeit erweisen, so ist dies alles doch nur gegeben für jenen Auftrag, gehet hin, der die universal-missionarische Bedeutung dieser Erscheinungen unterstreicht. In ihnen ist endgültig Kirche gegründet und exemplarisch eingeübt worden. Siehe, ich bin bei euch alle Tage bis ans Ende der Welt. So endet bewusst, weil im ganzen Duktus des Evangeliums schon grundgelegt, das Matthäus-Evangelium. In diesem Gehorsam liegt der ein für allemal exemplarische Charakter des Glaubens, der Apostel und Jünger. Lukas hat die Einzigartigkeit dieser Zeit besonders deutlich gesehen, indem er sie auf eine bestimmte Frist der 40 Tage eingrenzt. Die Jünger dieser Zeit sind für ihn in einem qualifizierten Sinn die Augenzeugen dessen, was geschehen ist. Die Erscheinungen haben bei ihm ja die irdische Zeit. Himmelfahrt ist die Zeit, wo der Auferstandene von seinem geschichtlichen Aufenthalt bei den Jüngern in den Himmel zu Gott emporgenommen wird. Aber dieser Abschied soll die Jünger nur auf die beginnende Mission hinlenken, damit der Herr bei seiner endzeitlichen Rückkehr eine Jüngerschaft aus allen Völkern und Nationen finden kann. Blickt man so auf die Auferstehung und die Erscheinungen Jesu Christi, was an vielen Einzelbeispielen noch weiter entfaltet werden müsste, dann kann auch im Letzten das Bedenken wegfallen, uns Jüngern zweiter Hand, wie Kierkegaard sagte, die keine Ersterfahrung von der Auferstehung und von den Erscheinungen haben, uns Jünger zweiter Hand könnte das Wesen dieser Erfahrungen in keiner Weise mehr zuteil werden. Dem ist nicht so. Vielmehr werden wir gerade umgekehrt erste Auferstehung Jesu Christi im Glauben wirklich inne, wenn wir die Gaben der Auferstehung, des lebensschaffenden Geistes, all das, was aus der Auferstehung stammt, erfahren. Güte, Freundlichkeit, Demut, Hoffnung und Liebe. Ohne eine solche Erfahrung, dessen was wir Gnade nennen, gibt es keinen vollen Zugang zur Wirklichkeit der Auferstehung und der Erscheinungen. Dass dieses Ergebnis der Auferstehung Jesu Christi mit zum Begriff des Ostergeschehens gehört, kann man am deutlichsten bei Paulus sehen. Paulus redet ganz wenig vom geschichtlichen Ereignis der Auferstehung. Aber alles kommt darauf hin, was diese Auferstehung für den Menschen am Menschen wirkt, bis zur Auferstehung jedes einzelnen Menschen in der Ordnung nach Jesus Christus, wie 1. Korinther 15 klar macht. Auch die Früchte des Geistes gehören zur Wirklichkeit dieses Ereignisses. Man könnte bei Paulus weiterverfolgen, wie sich Tod und Auferstehung des Herrn in die konkrete menschliche Existenz des Apostels übersetzen und so nochmals und in ganz anderer Weise zur Erscheinung kommen. Hier sollte aber nur prinzipiell noch in den Blick kommen, wie man nach der Überzeugung des Neuen Testaments und der systematischen Theologie heute von der Auferstehung Jesu Christi spricht, besonders dargestellt am Wesen der Erscheinungen als der vorzüglichsten Form, wie uns seine Wirklichkeit kund wird. Kunst und Theologie sind gerade an diesem Punkt in einer merkwürdigen Entzweiung oder besser vielleicht gesagt in einer eigenartigen Fremdheit nebeneinander hertappend. Wenn man sich betrachtet, in wie vielfältiger Form an den Monographien von Hubert Schrade, an den Arbeiten von dem Kollegen Braunfels, einer jungen, leider zu früh verstorbenen Französin Jean Viette, über die Darstellung der Auferstehung in der Kunst, wenn man sich das einmal als Theologe vergegenwärtigt, ist man erstaunt, mit welchem Reichtum von Wirklichkeitsverständnis, Wirklichkeitsstilen, die Kunst, das Phänomen Auferstehung Jesu Christi immer wieder angegangen ist. Wie geschichtlich reich, wie unendlich vielfältig hier das innere Verständnis von so etwas sein kann. Wenn man demgegenüber gewissermaßen die Lehrbuchdarstellung der Auferstehung Jesu Christi in der Fundamentaltheologie oder Apologetik oder noch schlechter in der Dogmatik, wo es noch viel weniger davon die Rede ist, vergleicht, dann ist man als Theologe eigentlich geradezu beschämt, warum nicht in viel größerer Weise diese ungeheuer ausladende Möglichkeit, vielfältig darüber zu reden, zu sprechen, im Bild das gegenwärtig zu machen, warum das eigentlich nicht mehr genützt ist, um auch in der Theologie davon zu sprechen und zu reden. Und man sieht hier vielleicht am deutlichsten und am grauenvollsten, was es bedeutet, wenn es eine Theologie gibt, die eigentlich nur auf Texte, die nur auf Reflexionen, die nur auf systematische Dinge ausgeht, die nicht die umfassenden Zeugnisse des christlichen Lebens, des christlichen Denkens, und dazu gehört vornehmlich auch die Kunst, herannimmt als eine Aussage des Glaubens. Nicht nur Dogmen, nicht nur irgendwelche Texte sind Aussagen des christlichen Glaubens, sondern gerade die Kunst, etwa in der Auferstehung Jesu Christi, zeigt in einer fast einmaligen Weise, wie vielfältig und wie reich Aussagemöglichkeiten des Christlichen sind und sich zu allen Zeiten wandeln. Und von daher bietet sich gerade von der Begegnung oder von der notwendigen, fälligen Begegnung von Kunst und Auferstehung nicht bloß für den Künstler an, etwas von der Theologie zu lernen, wie man die Auferstehung Jesu Christi darstellt, was man dabei beachten muss, welche Kriterien in Anwendung kommen, sondern vielleicht viel entscheidender in der gegenwärtigen Stunde, wenigstens was die Geschichte der Kunst und der Darstellung und Auferstehung Jesu Christi betrifft, das Lernen für den Theologen, dass es viele Dokumente des Glaubens gibt, nicht nur die seiner üblichen systematischen Theologie, dass erst diese Texte, diese Bilder zu buchstabieren gilt, aufzuschließen in dem, was sie sagen, und dass von da aus dann eine weitere, bessere Theologie der Auferstehung Jesu Christi entsteht, denn in systematischer Hinsicht, wenn wir von den exegetisch-historischen Arbeiten absehen, stehen wir in der Theologie eigentlich erst am Anfang einer solchen Theologie der Auferstehung Jesu Christi. Ich danke Ihnen.
Kardinal Lehmann stammt aus der Erzdiözese Freiburg und nahm sein Theologiestudium 1956 an der Freiburger Theologischen Fakultät auf. Schon im nächsten Jahr wechselte er an die Jesuitenuniversität Gregoriana in Rom, wo er den philosophischen Doktorgrad mit einer umfangreichen Arbeit vom Ursprung und Sinn der Seinsfrage im Denken Martin Heideggers erwarb. In diese Zeit fällt das Zweite Vatikanische Konzil. Karl Lehmann leistete für den Konzilstheologen Karl Rahner in diesem Zusammenhang verschiedenste Arbeiten und wurde von diesem 1964 als Assistent nach München mitgenommen. Vorher hatte Lehmann das theologische Lizenziat erworben und war in Rom zum Priester geweiht worden. Rahners Wechsel 1967 nach Münster führte zu einer Ortsverlagerung. Im gleichen Jahr hatte Lehmann mit seiner Arbeit »Auferweckt am dritten Tag nach der Schrift«, »Früheste Christologie, Bekenntnisbildung und Schriftauslegung im Lichte von 1 Korinther 15, 3-5« den Doktorgrad in der Theologie an der Päpstlichen Universität Gregoriana in Rom erworben. Beide Arbeiten sind elektronisch durch die Universitätsbibliothek Freiburg publiziert worden. Neben Arbeiten für Karl Rahner bereitete Lehmann in Münster seine Habilitation vor. Er wurde jedoch 1968 vor deren Abschluss auf einen Dogmatiklehrstuhl nach Mainz berufen. Von 1971 bis zu seiner Ernennung zum Bischof von Mainz 1983 lehrte er an der Albert-Ludwigs-Universität in Freiburg Dogmatik und ökumenische Theologie. Seither ist er Honorarprofessor der Freiburger Universität. Karl Lehmann war von 1987 bis 2008 Vorsitzender der Deutschen Bischofskonferenz. Im Jahre 2001 wurde er zum Kardinal ernannt. Ein Porträt des Theologen Karl Lehmann ist seiner Schrift »Von der besonderen Kunst glücklich zu sein« beigegeben, die 2006 im Verlag Herder in Freiburg erschienen ist. Die umfangreiche Bibliografie Karl Lehmanns ist über das Theologieportal der Universitätsbibliothek Freiburg zugänglich.